Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Off the Path Daily. Der Dezember bringt nicht nur Winterzauber mit sich, sondern auch Abenteuer aus allen Ecken der Welt. Während in manchen Teilen die Natur in Schnee gehüllt ist, blüht anderorts das Leben in tropischen Landschaften. Dieser Monat führt uns von eisigen Berggipfeln zu sonnenverwöhnten Inseln, von jahrhundertealten Traditionen zu modernen Abenteuern. Egal, ob du die Magie der Festtage spüren oder in ferne Kulturen eintauchen möchtest, im Dezember zeigen wir dir die Vielfalt unserer Welt, von faszinierender Natur bis hin zu packender Geschichte. Mach dich bereit für einen Monat voller Entdeckungen, die weit über das Bekannte hinausgehen. Heute begrüßen wir dich zum ersten Teil einer neuen spannenden Doppelfolge. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise in die drittgrößte Wüste der Welt. Es geht in die Sahara. Wenn du dich jetzt verwundert fragst, ob die Sahara nicht die größte Wüste unserer Erde ist, hast du damit nicht ganz Unrecht. Allerdings nur unter den heißen Wüsten. Die Arktis und die Antarktis sind ebenfalls Wüsten, sogenannte Eiswüsten, und bedeuten größer als die Sahara. Als Wüste werden nämlich Gebiete mit keiner oder nur geringer Vegetation bezeichnet. In diesen Gebieten beträgt die Flächenbedeckung mit dauerhaften Pflanzen weniger als 10%. Grund hierfür sind entweder fehlende Wärme, wie an den Polen, oder Wassermangel, wie in der Sahara. Die Sahara erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9,2 Millionen Quadratkilometern, was ungefähr der Fläche der Vereinigten Staaten oder Chinas entspricht. Zum Vergleich kommt die Antarktis auf gut 13,2 und die Arktis auf 13,4 Millionen Quadratkilometern, also nochmal ein gutes Drittel mehr. Geografisch umfasst sie große Teile Nordafrikas und erstreckt sich vom Roten Meer im Osten bis zum Atlantik im Westen. Im Norden wird sie vom Atlasgebirge und dem Mittelmeer begrenzt und im Süden geht sie in die Sahelzone über. Die Sahara ist bekannt für ihre extremen klimatischen Bedingungen. Niederschläge sind äußerst selten und gering und betragen weniger als 75 mm pro Jahr. Mal so zum Vergleich beträgt die Niederschlagsmenge bei uns in Deutschland im Jahr um die 830 mm. Also mehr als das Zehnfache. Die Temperaturen können tagsüber 50 Grad überschreiten und nachts auf unter 0 Grad fallen. Solche Temperaturschwankungen erleben wir nur über das ganze Jahr verteilt. Hier ist sowas innerhalb eines Tages keine Seltenheit. Doch das war nicht immer so. Trotz der extremen Trockenheit und Hitze stellten Forscher fest, dass die Wüste im Laufe der letzten 8 Millionen Jahre insgesamt 230 feuchte Phasen durchlaufen hat, in denen die Wüste ergrünte. In prähistorischen Zeiten gab es hier üppige Vegetation, Flüsse und Seen, was durch Felsenzeichnungen belegt wird, die Darstellungen von Tieren wie Krokodilen, Elefanten und Giraffen enthalten, die heute in dieser Region nicht mehr vorkommen. Diese Phasen wechselten sich in einem Intervall von etwa 20.000 Jahren mit trockenen Phasen ab. In diesen verwandelte sich die ansonsten trockene und lebensfeindliche Wüstenlandschaft in eine weitaus lebensfreundlichere Umgebung mit üppiger Vegetation und reichhaltiger Tierwelt. Doch wie kommt es, dass die Sahara etwa alle 20.000 Jahre erblüht? Diese feuchten Phasen, auch grüne Sahara-Perioden genannt, sind auf im Wesentlichen drei Faktoren zurückzuführen, die auch Milankovitch-Zyklen genannt werden. Sie sind nach dem serbischen Astronomen Milutin Milankovitch benannt, der die Theorie entwickelte, dass langfristige Veränderungen in unserem Klima hauptsächlich durch Veränderungen in der Bewegung der Erde um die Sonne beeinflusst werden. Dazu zählen die Exzentrizität der Erdbahn, die Achsenneigung und die Präzision der Erdachse. Die Exzentrizität beschreibt, wie stark die Umlaufbahn der Erde um die Sonne von einem perfekten Kreis abweicht. Im Laufe von etwa 100.000 Jahren variiert die Umlaufbahn der Erde von mehr elliptisch zu fast kreisförmig. Die Neigung der Erdachse beeinflusst die Stärke der Jahreszeiten. Eine stärkere Neigung führt zu ausgeprägteren Jahreszeiten, während eine geringere Neigung zu milderen Jahreszeiten führt. Sie variiert zwischen etwa 22,1 und 24,5 Grad in einem Zyklus von etwa 40.000 Jahren. Die Präzision der Erdachse beeinflusst, zu welcher Jahreszeit die Erde in verschiedenen Teilen ihrer Umlaufbahn der Sonne am nächsten ist. So kann es sein, dass die Erde in einigen Jahrtausenden den Sommer erlebt, wenn sie der Sonne am nächsten ist, und in anderen Jahrtausenden, wenn sie am weitesten von der Sonne entfernt ist. Das hat Auswirkungen auf die Verteilung der Sonnenenergie und damit auf die globalen Wind- und Niederschlagsmuster. Etwa alle 20.000 Jahre führt die Kombination dieser Zyklen mit anderen Faktoren dazu, dass die sommerliche Sonneneinstrahlung in den nördlichen Tropen verstärkt wird, was zu einer Verstärkung der westafrikanischen Monsune führt. Während dieser feuchten Phasen füllen sich die heute trockenen Flussbetten und Seebetten mit Wasser und die Region erblüht. Als die jüngste Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren zu Ende ging, verwandelte sich die Wüste in weiten Flächen zur Savanne. Das zeigen die Überreste vieler Seen. Manche dieser Wasserflächen waren riesig. Der westnubische Paläosee zum Beispiel hatte eine Fläche von über 5.000 Quadratkilometern. Damit war er rund 10-mal größer als der Bodensee. Um 8.500 vor Christus war die Sahara wohl überall besiedelt. Das war das letzte Mal, dass die Wüste erblühte. Daraufhin erfolgte die allmähliche Austrocknung zu der Wüstenlandschaft, die du heute erkunden kannst. In der Vergangenheit haben diese feuchteren Perioden typischerweise zwischen einigen hundert bis zu einigen tausend Jahren angehalten. Die Umwandlung einer riesigen Wüstenfläche in eine grüne Landschaft würde nicht nur neuen Lebensraum schaffen, es hätte wahrscheinlich auch Auswirkungen auf das globale Klima. Das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Du kannst unsere kostenlosen Inhalte und unsere Arbeit ganz einfach unterstützen. Teile sie mit Freunden und Familie oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung für den Podcast oder einen Kommentar unter der Folge, wie zum Beispiel auf Spotify. Wenn du dich dafür entscheidest, dann danke ich dir sehr. Morgen geht es hier spannend weiter. Bis dann!